Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Frau Dr. Bothe.
Hallo.
Ich möchte direkt mit der Beschreibung eines Fotos beginnen, das in Ihrem Bildatlas zu finden ist. Das ist ein Foto vom 13. April 1942 aus Brandenburg an der Havel. Eine Szene am Bahnhof. Man sieht einen Personenwaggon, der steht am Bahnsteig. Drei Menschen sind von hinten zu sehen. Sie steigen in den Zug ein. Zwei weitere Frauen stehen noch draußen und auf dem Bahnsteig steht Gepäck, zwei Korbwäschetruhen und mehrere große verschnürte Säcke. Man könnte sagen, es ist eine Reiseszene, doch es zeigt die Deportation von Jüdinnen und Juden. Frau Bothe, woran erkennen Sie, dass das kein Bild von einem Umzug ist oder von einer Reise?
In diesem Fall kann ich es aus dem Gesamtzusammenhang der Bildserie, die überliefert ist, erschließen. Brandenburg-Havel am 13. April 1942 ist eine relativ gut dokumentierte Deportation. Die Fotos sind gemacht worden von dem zuständigen Leiter der örtlichen Polizei. Und er hat am Sammlungsort fotografiert, er hat an drei Stellen innerhalb der Stadt fotografiert und er hat dann nochmal am Bahnhof fotografiert. Wir haben auch ein Zwangsgruppenfoto in Brandenburg-Havel und aus diesem Kontext dieser Bilder kann ich erschließen, dass dieses vermeintlich harmlose Bild zu dieser Bildserie dazugehört und den letzten Schritt der Deportation aus Brandenburg an der Havel zeigt, das Besteigen des Zuges Personenzug dritter Klasse. Das ist ganz typisch für die Deportationen im Reichsgebiet. Das sind zwei oder ein Sonderwaggon, die dann angekoppelt werden an den regulär nach Fahrplan fahrenden Zug bis Berlin. Und in Berlin sind die Menschen dann in der Levetzow-Straße untergebracht worden für eine Nacht, bevor sie nach Warschau deportiert worden sind.
Warum wurden diese Bilder gemacht? Haben Sie darauf Hinweise gefunden?
Wir haben ja nicht nur die Bilder aus Brandenburg-Havel, sondern wir haben mittlerweile Bilder aus weit über 60 Städten im Deutschen Reich in den Grenzen von 1937. Und was wir sehen, ist, dass ein erheblicher Teil der Fotografien täternah oder täterbeauftragt erstellt worden ist. Das heißt, Polizeibeamte haben zum in Anführungszeichen Leistungsnachweis oder zur Dokumentation der eigenen Tat diese Fotografien angefertigt. Es haben aber auch Stadtarchive die Fotografien zum Beispiel beauftragt für eine spätere nationalsozialistische Geschichtspolitik. Es gibt einige Fotos, die von Knipsern oder zufällig angefertigt worden sind. Und wir haben vier Serien in unserem Bestand, die aus jüdischer Perspektive aufgenommen worden sind. Aber das, was wir meistens haben, sind Fotos aus Täterperspektive. Und aus Täterperspektive fotografiert man nicht, weil das Ganze heimlich ist, sondern weil man es bewusst für eine spätere eigene Erzählung dokumentieren will.
Sie haben gerade in dieser Woche eine Pop-up-Ausstellung in Hamburg eröffnet, die drei neu erschlossene Fotografien zeigt. Da sieht man eine Gruppe Menschen mit viel Gepäck, die sich vor dem Hamburger Logenhaus sammeln. Bislang waren die abgebildeten Personen als Opfer der alliierten Luftangriffe vor ihrer Evakuierung tituliert, also so Titel des Bildes. Aber Sie haben da neue Erkenntnisse.
Ich bin dankenswerterweise von einem Kollegen auf diese Fotos aufmerksam gemacht worden, die in Washington am United States Holocaust Memorial Museum einkatalogisiert sind als Bilder, die Personen nach Luftangriff zeigen, also Evakuierung nach Luftangriff. Und für mich war bei der ersten Betrachtung der Bilder das schon irritierend an vielen Punkten. Das erste ist das Gepäck. Das Gepäck, das man auf diesen Fotos sieht, ist ordentlich gepackt. Es ist mehrfach verschnürt. Es sind Gepäckbeschriftungen angebracht. Das ist kein spontan nach Luftangriff zusammengerafftes, übergebliebenes Gepäck. Solch sorgfältiges Gepäck ist gepackt worden, gerade für die ersten der frühen Deportationen 1941 in die Ghettos und Lager im deutsch besetzten Ost- und Ostmitteleuropa. Das Zweite, was für mich ganz augenfällig war, ist die Rolle der Polizei auf diesen Fotos. Die Rolle der Polizei ist eine bewachende. Wenn es sich um eine Evakuierung nach Luftangriff gehandelt hätte, hätten die Polizeibeamten nicht gestanden und zugeschaut, sondern sie hätten Gepäck getragen, sie hätten beim Einstieg in die bereitstehenden Lastwagen geholfen. Und das war für mich der dritte zentrale Hinweis aus dem Album heraus dann, in dem diese drei Fotos überliefert sind. Dort sind sie datiert auf den Oktober 1941. Im Oktober 1941 gibt es keine Luftangriffe auf Hamburg, die eine Evakuierung in einem solchen Umfang bedeutet hätte.
Das ist so eine Art detektivische Arbeit, die Sie da machen eigentlich. Ne? Woher bekommen Sie eigentlich diese Bilder? Also Ihr Projekt gibt es seit 4 Jahren. Da könnte man denken, na, ganz schön spät. Wieso erst jetzt? Und es wird ja immer schwieriger, an diese Bilder zu kommen. Also wie sind da Ihre Quellen? Wo wachsen Ihnen diese Informationen zu?
Wir haben uns an 1700 deutsche Archive gewandt. Ganz oft, ganz wichtig, der Hinweis von FachkollegInnen. Aber manchmal finden wir auch etwas in dieser sogenannten grauen Literatur. Kleine Hefte aus den 70er, 80er Jahren, in denen dann Fotos erstmals in ganz kleiner Auflage veröffentlicht worden sind. Und Sie sagten vorhin den Begriff der detektivischen Arbeit. Auch das Suchen nach den Fotos hat dieses Element. Für mich bedeuten die Hamburger Fotos, dass wir weitere Fotos finden können. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es diese Bilder aus Berlin geben muss.
Ja, bisher gibt es keine Bilder aus Berlin. Wie kommt das?
Das ist ein Stück unerklärlich für uns. Berlin, Reichshauptstadt. Wenn man davon ausgeht, dass 10% der deutschen Bevölkerung in den 1930er Jahren Fotokameras hatten, dann gab es in dieser Stadt 400.000 Kameras. 60 große Deportationen, mehr als 120 kleine Transporte. Es ist eigentlich ausgeschlossen, dass in dieser Stadt nicht fotografiert worden ist, zumal wir aus den Berichten der Überlebenden wissen, dass auch in Berlin fotografiert worden ist. Es kann sein, dass die Fotos noch in Privatbesitz sind. Es kann sein, dass die Fotos kriegszerstört oder anderweitig zerstört sind. Es kann aber auch sein, dass sie wirklich noch im Archiv entweder nicht erschlossen oder wie jetzt im Hamburger Fall bisher fehlzugeordnet liegen. Denn wir stellen uns Deportationen oft anders vor als das, was sich tatsächlich auf den Bildern für das Reichsgebiet in den Jahren 38 bis 42 findet. Diese Deportationen sind ruhig. Wir sehen kaum physische Gewalt. Wir sehen Personenzüge dritter Klasse. Aber wir sehen nicht die Güterzüge unter SS-Bewachung, die in unserer Vorstellungswelt Deportationen dominieren. Also so wie die Züge 1944, die bekannten Fotos der Ankunft der Züge dann im Vernichtungslager Auschwitz.
Ihr interaktiver Bildatlas ist ja sehr übersichtlich und gut aufgebaut. Man kann nach verfolgten Gruppen, Jüdinnen und Juden, Romja, Sintize oder Euthanasieopfern suchen. Man kann den Zeitraum eingrenzen oder nach einem bestimmten Ort suchen und man bekommt viele Detailinformationen auch zu den Bildern und zu den Menschen, soweit die Namen auch bekannt sind. Wenn man diese Bilder sieht, da stellen sich ja auch ethische Fragen, die Sie auch sich selber stellen bei Ihrer Arbeit. Was bedeutet es, diese Fotos zu veröffentlichen, diese Menschen, die man da sieht, so zu präsentieren?
Frank Reuter hat, als wir in der Vorbereitung dieses Projekts waren, den ich finde immer noch sehr klugen und für mich maßgeblichen Satz gesagt. Die Gewalt geht ja nicht weg, wenn wir die Bilder nicht zeigen. Aber wir müssen die Bilder mit der Perspektive vermitteln, in der sie aufgenommen worden sind. Und das ist für mich wichtig. Deswegen spreche ich immer wieder darüber, dass es Fotos sind, die in der Hauptsache von TäterInnen angefertigt worden sind. Und in der ethischen Frage konzentrieren wir uns gerade auf die Opfer. Ich glaube aber trotzdem, es ist nicht nur wichtig, die Opfer zu zeigen, sondern die Fotos zeigen ja noch eine große AkteurInnengruppe. Sie zeigen die Zuschauenden. Und über die müssen wir reden. Über die müssen wir ganz dringend reden. Ich denke auch gerade deswegen, die Sichtbarkeit der Deportationen zu zeigen, aber auch zu zeigen, wie viele Personen an diesen Deportationen beteiligt waren, zugesehen haben, in ganz unterschiedlichen Graden. Das ist eine ethische Verpflichtung.
Nun sind Fotos immer leichter digital zu manipulieren und zu fälschen. Fürchten Sie diese Entwicklung für Ihre Arbeit?
Und es macht mir große Sorge, weil ein großer Teil der Bestände, die wir weltweit haben, die wir auch digital haben in den Archiven, nicht mit Metadaten so verschränkt ist, dass es quasi ein Siegel gibt, das in die historischen Quellen, in die historischen digitalen Quellen eingeprägt ist, das zeigt, dass es sich um ein Original und nicht um eine KI-generierte Quelle oder um ein KI-generiertes Bild handelt. Wenn ich sehe, wie unsere Quellen, aber auch wie unsere Narrative über die Vergangenheit bedroht sind durch ein nicht unbedingt leugnen, aber anzweifeln dessen, was historische Wahrheit ist, dann wünsche ich mir, dass es sehr schnell seitens aller AkteurInnen im Feld ein Übereinkommen gibt, Quellen zu sichern und langfristig Maßnahmen zu ergreifen, dass, so wichtig die digitale Forschung und Entwicklung ist, wir einen Quellenbestand und Wissen haben, dessen Wahrheitsgehalt sicher bleibt.
Frau Dr. Bothe, Historikerin und Projektleiterin des Projekts Hashtag Last Seen, Bilder der NS-Deportation am Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien an der Freien Universität Berlin. Herzlichen Dank, Frau Dr. Bothe, und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.